Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Es herrscht große Unsicherheit über den technologischen Entwicklungsstand des Quantencomputing. Spektakuläre Durchbrüche wechseln sich ab mit neuen, unerwarteten technischen Schwierigkeiten. Dennoch, innerhalb der nächsten 10 Jahre müssen wir uns darauf einstellen, dass ein universeller Einsatz des Quantencomputing möglich sein wird. Das bedeutet einen ungeheuren Fortschritt in der Rechenleistung. Andererseits bringt das Quantencomputing auch Risiken mit sich. So werden die heute weltweit genutzten asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen im Cyberspace mit einem Schlag überholt sein. Online-Banking, Messenger-Dienste, E-Mails, jede Art der Kommunikation im Netz wäre plötzlich offen zugänglich und ungeschützt. Im Auftrag des Bundesforschungsministeriums beteiligen sich Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie deshalb an der Entwicklung sogenannter quantensicherer Verschlüsselungsverfahren. Die Devise heißt, den Quantencomputer mit seinen eigenen Waffen schlagen. Seine außerordentliche Rechenleistung beruht darauf, dass er mit Quantenzuständen arbeitet. Das heißt, er kann mehrere Lösungen gleichzeitig durchrechnen. Muss ein Quantencomputer beispielsweise den Weg durch ein Labyrinth finden, wird er an jeder Weggabelung beide Möglichkeiten gleichzeitig überprüfen.
Man macht nicht die Berechnungen hintereinander sequenziell, sondern sehr viele Berechnungen gleichzeitig. Das ist das Bild. Leider ist man in der Art und Weise der Berechnungen, die man machen kann, dadurch ein bisschen eingeschränkt. Also es ist nicht so, dass ich jede Berechnung machen kann. Ganz einfaches Beispiel. Berechne, an welchem Wochentag ich den nächsten Geburtstag habe. Das ist jetzt für uns eine einfache Berechnung, aber für einen Quantencomputer vielleicht gar nicht so einfach. Also man ist beschränkt in der Art und Weise der Berechnungen, die man machen kann. Aber wenn es eine Berechnung gibt, die ein Quantencomputer durchführen kann, dann kann er die sehr schnell machen, weil er die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten gleichzeitig berechnet oder überprüft.
Professor Laurent Schmalen arbeitet am Institut für Nachrichtentechnik des Karlsruher Instituts für Technologie. Sein Forschungsteam war im März 2025 am Erfolg des Tests an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beteiligt. Dabei wurde über Glasfaser ein durch Quantenzustände geschützter Schlüssel mit handelsüblichem Elektronikequipment übertragen. Eine Technologie, die schnell zur Marktreife gebracht werden muss, denn die heute üblichen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren können den Fortschritten des Quantencomputing nicht standhalten.
Die Verschlüsselungsverfahren, die wir heute fürs Online-Banking verwenden, das sind sogenannte asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Können Sie sich das so vorstellen? Es gibt irgendwo einen Schlüssel, der ist öffentlich zugänglich und es gibt einen privaten Schlüssel. Ich das so vorstellen wie eine Tür, die hat von beiden Seiten ein Schloss. Damit die beiden Personen miteinander reden können, müssen beide die Tür aufschließen. Außen hängt der Schlüssel, der ist öffentlich, da kann jeder kommen, diesen Schlüssel nehmen, das Schloss aufschließen. Aber derjenige, mit dem man sprechen will, der sitzt innen und nur der hat seinen privaten Schlüssel, dann schließt er die Tür auf und wir können miteinander reden. So ungefähr funktioniert dieses asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Wir laden den öffentlichen Schlüssel der Bank runter, bauen eine Verbindung auf und wir wissen, nur die Bank kann diese Verbindung entschlüsseln. Jetzt ist es so, diese Verfahren, die basieren darauf, dass es ein mathematisches Problem gibt, was sehr schwer zu lösen ist mit unseren heutigen Computern. Das heißt, wenn ich diesen privaten Schlüssel habe, ist es sehr einfach. Wenn ich den nicht habe, muss ich sehr viele Berechnungen durchführen, um zu der Lösung dieses schwierigen mathematischen Problems zu kommen. Und deswegen sagen wir können das nicht entschlüsseln.
Selbst mit den rasanten Fortschritten der Rechnerkapazität könnten herkömmliche Computer dieses mathematische Problem in den nächsten 20, 30 Jahren nicht lösen, der Quantencomputer dagegen schon.
Dieses mathematische Problem besteht daraus, dass es schwierig ist, eine sehr, sehr große Zahl, könnte ich eine Zahl vorstellen mit 100, 200 Ziffern, dass es sehr schwierig ist, diese Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Das heißt, aus welchen Primzahlen ist diese Zahl zusammengesetzt? Im Prinzip müssen wir probieren, sehr viel probieren. Und deswegen brauchen wir einen Rechner, der dann diese ganzen Lösungsmöglichkeiten, diese einzelnen Primzahlen nacheinander probiert, bis er eine gefunden hat. Und wenn das eine sehr große Zahl ist, muss man sehr viel probieren, dann dauert das sehr lange. Jetzt ist es so, der Quantencomputer, da gibt es einen super Algorithmus, das ist der Algorithmus von Herrn Shor, der Shor-Algorithmus, der kann das in deutlich weniger Komplexität durchführen. Das heißt, da haben wir diese gleichzeitige Überprüfung verschiedener Möglichkeiten wie dem Labyrinth. Wenn dieser Shor-Algorithmus läuft, dann stellt ein Quantencomputer eine Bedrohung dar, weil dann kann der nur aus diesem öffentlichen Schlüssel diesen privaten Schlüssel berechnen und zum Beispiel unsere Kommunikation mit der Bank abhören.
Den ersten Schritt zu einem quantensicheren Verschlüsselungsverfahren stellt nun ein Rückgriff auf eine Strategie dar, die in der Kryptologie schon lange bekannt ist.
Was absolut sicher ist, ist das Verschlüsseln mit einem sogenannten One-Time-Pad, heißt das. Das ist im Prinzip so, wir haben einen Schlüssel, den haben beide Parteien, also wir und die Bank, und mit diesem Schlüssel verschlüsseln wir es. Ihr könnt euch das so vorstellen, für jeden Buchstaben addieren wir eine Zahl drauf, zum Beispiel aus dem A, wenn wir eine 1 drauf addieren, wird ein B, wenn wir ein B eine 2 drauf addieren, wird ein D und so weiter. Jedes Mal haben wir einen eigenen Schlüssel und den kennen nur wir und die Bank. Das ist aber das Problem, wie kriegen wir den zur Bank hin? Einfachste Möglichkeit, wir schicken einen Boten mit einem Koffer hin und her. Das ist aber jetzt nicht wirklich praktikabel. Das würde uns so ein bisschen die Steinzeit zurückversetzen. Das heißt, wir müssen diesen geheimen Schlüssel irgendwie zur Bank kriegen und die Bank muss ihren Schlüssel zu uns kriegen, damit wir eine gesicherte Verbindung aufbauen können. Das ist der sogenannte Schlüsselaustausch. Das Beste ist, wenn dieser Schlüssel genauso lang ist wie unsere Nachrichten. Es ist mathematisch wirklich nur sicher, wenn der Schlüssel genauso lang ist wie die Nachricht. Es gibt aber auch Verschlüsselungsverfahren, das sind die sogenannten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Da reicht ein kürzerer Schlüssel. Sagen wir, wenn wir eine Datei von einem Megabyte übertragen würden, da brauchen wir 100 Bit Schlüssel ungefähr und können damit verschlüsseln.
Für eine zugleich sichere und praktikable Übertragung des Schlüssels kann man Quantenzustände nutzen.
Wir schlagen den Quantencomputer mit seinen eigenen Waffen. Wir nutzen auch Quantenphänomene oder Quanteneffekte aus. Das heißt, wie können wir diesen Schlüssel übertragen, dass wir den nicht abhören können? Wir wollen den über irgendeine Strecke übertragen, sei es über Funk, sei es über Glasfaser, ohne dass wir den abhören können. Und dann nutzen wir Phänomene aus dem Bereich der Quantenphysik, die das verhindern. In der Quantenphysik gibt's das Phänomen, dass wenn wir so einen kleinen Quantenzustand messen, dass der dann in sich zusammenfällt. Das ist im Prinzip dieses Gleichnis von Schrödingers Katze. Wenn wir die Box aufmachen, dann wissen wir, ob die Katze lebendig oder tot ist. Genauso ist es, wenn wir so einen Zustand messen, dann verändert er sich und dann hat er nicht mehr die Quanteneigenschaften. Und das können wir uns zunutze machen, weil ein Angreifer, der das abhören möchte, der muss zwangsläufig messen und damit zerstört er Quanteneigenschaften. Und das ist der sogenannte Quantenschlüsselaustausch. Das, was wir dort machen, ist, wir erzeugen Quantenzustände. Das klingt sehr hochtrabend, das ist aber jetzt nichts, was man mit sehr viel Sorgfalt anfassen müsste. Kein Plasma und auch nichts, wo man in einem Laborkittel rumlaufen müsste. Einfach eine elektromagnetische Welle, die sehr geringe Energie hat. Also sehr wenig Energie in so einem elektromagnetischen Puls beispielsweise. Und die können wir über eine Glasfaser übertragen. Das haben wir in München gemacht. Über Glasfaser übertragen. Und dann können wir auf der anderen Seite die messen. Wenn wir legitim sind, dann können wir es messen. Wenn ein Angreifer das misst, dann misst er auch was. Aber wir stellen durch weitere Verfahren sicher, dass der Angreifer nicht das Gleiche messen kann wie der legitime Zuhörer.
Der Erfolg der Quantenschlüsselübertragung über Glasfaserkabel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bestand auch darin, dass das mit handelsüblichen elektronischen Komponenten möglich war.
Es gibt dieses Verfahren schon, das war aber so, da muss auf der einen Seite am Sender muss eine Quelle sein, die erzeugt einzelne Photonen. Das ist noch nicht so schwierig. Auf der Empfängerseite muss ein Gerät sein, das einzelne Photonen detektieren kann. Das heißt, muss ich messen können, ob ein Photon kommt oder nicht und auch wirklich nur ein Photon. Und das sind Laborgeräte, die brauchen Fläche von einem Tisch, relativ groß, relativ umfangreich, die müssen teilweise gekühlt werden. Das ist jetzt nichts, was wir im Elektronikmarkt oder im Baumarkt kaufen können und zu Hause verwenden können. Das heißt, das ist relativ teure Gerätschaften. Und was wir machen wollten, war, dass wir gesagt haben, okay, es gibt in der Theorie gibt es noch ein anderes Verfahren. Doch können wir Standard-Telekommunikationshardware nutzen, wie wir sie im Elektronikfachmarkt kaufen können. Also eine Glasfaserkommunikationsstrecke, wie wir sie für Netzwerkzwecke benutzen. Können wir einfach eine Seite anstößen, die andere Seite anstoßen, dann noch ein bisschen Zusatzgerät dran anschließen. Also ganz ohne zusätzliches Gerät geht es nicht. Aber das sind alles Dinge von der Stange, die es im Prinzip schon gibt. Und damit können wir das Ganze deutlich kosteneffizienter, kostengünstiger und kompakter machen. Also wir reden von so einem Gerät, das ist dann im besten Fall so groß wie ein Daumen.
Der Beitrag des KIT bestand dabei vor allem in modular aufgebauten Algorithmen zur Anpassung an die Besonderheiten der Übertragungsstrecke und zur Fehlerkorrektur.
Da gibt es eine Art Protokoll, wie dieser Schlüsselabgleich funktionieren soll. Und wir können den Schlüssel nicht direkt senden als Quantenzustände, weil sonst könnte ja ein Abhörer den auch hören und sich ausgeben als den richtigen Empfänger. Es ist so, wir schicken diese Quantenzustände von dem Sender zum Empfänger. Der Empfänger nimmt die, der erzeugt dann den Schlüssel und schickt den wieder zurück auf diesen Quantenzuständen. Und das macht er über eine normale Leitung, das heißt übers Internet. Und jetzt ist es so, dass wir einen Abgleich machen müssen. Es gab Übertragungsfehler, der hat nicht unbedingt die gleichen Quantenzustände empfangen, wie gesendet worden sind. Und dieser Abgleich sorgt dafür, dass beide Seiten den gleichen Schlüssel haben. Das heißt, es muss Fehlerkorrekturverfahren geben. Und diese Fehlerkorrekturverfahren haben wir entwickelt. Das Schwierige daran ist, dass wir sehr hohe Anforderungen an die Güte dieser Fehlerkorrekturverfahren haben. Das kommt aus der Theorie. Wenn wir zu wenig Fehler korrigieren können, dann müssen wir im Prinzip die Übertragung besser gestalten, das heißt mehr Energie in diese Quantenzustände stecken und dann kann ein potenzieller Angreifer was abhören. Damit wir sicherstellen können, dass ein Angreifer nichts abhören kann, müssen wir wirklich sehr, sehr viele Fehler zulassen und die dann auch korrigieren können. Das haben wir gemacht und das ist das sogenannte Schlüsselabgleichsverfahren und da ist eine Fehlerkorrektur drin. Diese Fehlerkorrektur, die muss auch noch dynamisch sein. Fehlerkorrektur, die wird normalerweise ausgelegt auf eine Strecke, sagen wir mal auf 10 Kilometer Distanz. Es ist aber so, wenn wir so eine Strecke verkaufen wollen, der Kunde hat ja nicht unbedingt 10 Kilometer Glasfaser. Der hat vielleicht 5 Kilometer Glasfaser, der andere hat 20 Kilometer Glasfaser. Und wir wollen ja keine personalisierte Lösung für jeden anbieten, sondern das einfach Plug and Play einstecken. Es kalibriert sich ein bisschen, dann läuft es. Und genau diese Kalibrierung haben wir genutzt, um zu sagen, wir messen erstmal, wie gut ist der Kanal und dann können wir diese Fehlerkorrektur adaptiv so einstellen, dass die immer die bestmöglichste Schlüsselrate liefert, ohne dass wir abhören können. Das heißt, es wird immer sehr viel Schlüsselmaterial erzeugt, was wir übertragen können, aber ein Angreifer kann trotzdem noch nichts abhören. Das heißt, wir können dynamisch anpassen. Früher hat man das anders gelöst. Früher hat man das auf den längste Übertragungsdistanz ausgelegt. Das heißt, wir haben gesagt, wir können ein System verkaufen, das kann maximal 30 Kilometer. Wenn jetzt einer kommt und hat nur 10 Kilometer Strecke, dann muss man das künstlich schlechter machen. Das heißt, da wurde einfach eine Rauschquelle angeschlossen, die dann Rauschen erzeugt hat. Das ist aber sehr unproduktiv und wir verlieren dadurch auch Leistungsfähigkeit. Und was wir jetzt machen, ist, wir können uns adaptiv an diese Strecke einstellen. Wir haben eine sehr fein granulare Anpassungsmöglichkeit. Wir sind über einen sehr weiten Bereich. An Distanzen sind wir nahezu optimal.
Noch ist die Länge des Übertragungsweges über Glasfaser limitiert.
Unser Telekommunikationsnetz basiert eben auf Glasfasertechnik im Hintergrund. Deswegen nutzen wir die Glasfaser. Das ist ja Glas und das absorbiert entweder das Licht. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir da was durch eine Glasfaser senden, ist das, als würden wir durch eine 10 Kilometer dicke Glasscheibe Licht übertragen. Und wir können zwar Glas sehr gut herstellen, aber noch nicht perfekt. Das heißt, da werden Photonen teilweise absorbiert. Und das ist natürlich blöd, weil dann müssen wir verstärken. Und das Dumme ist, diese Verstärkung zerstört die Quantenzustände. Das heißt, wir sind in der Übertragungsstrecke limitiert. In München, das waren 4 Kilometer. Wir haben so einen Glasfaserring von der LMU in München bis zum Englischen Garten und zurück. von der Theorie her können wir so 60 bis 70 Kilometer diesen Quantenschlüsselaustausch durchführen und danach wird's schwieriger.
Sollen die weltweiten Kommunikationswege geschützt werden, muss der Empfang der Quantenzustände im Netz von Verbindungsknoten zu Verbindungsknoten eingerichtet werden.
Es gibt ein großes Netzwerk. Von Knoten zu Knoten müssen wir so ein System reinstellen. Das heißt, wir können dann in diesen Knoten immer jeweils eine Strecke absichern und wieder eine weitere Strecke. Das heißt, da auf den Protokollschichten passiert auch noch ganz viel. Was wir unbedingt machen müssen, ist die Distanz deutlich vergrößern, dass wir nicht über 50 Kilometer kommen, dass wir über 100, 200 Kilometer kommen. Dann ist es so, dass in den Glasfasernetzen, da werden üblicherweise alle 100 Kilometer maximal, das sind Verstärkerknoten. Und in so einen Verstärkerknoten müssen wir dann rein und eine Verschlüsselung-Entschlüsselungsanlage bauen. Für den Kunden ist das ein bisschen schwierig. Das ist jetzt kein technisches Problem, das ist ein logistisches Problem. Der muss dann sicherstellen, dass dort kein Angreifer rein kann und die Geräte austauschen kann durch seine eigenen. Das heißt, das muss eine sichere Umgebung sein. Das muss abgesichert werden. Es ist oft so, dass diese Verstärkerknoten, die stehen an einem kleinen Bunker von der Telekom, von der Straße, die sind jetzt nicht so abgesichert. Man kommt nicht rein, aber wenn man will, könnte man schon reinkommen. Und da ist jetzt halt noch ein bisschen mehr Sicherheit notwendig. Dann ist natürlich eine Entwicklung, eine Miniaturisierung notwendig, dass es wirklich Daumengröße hat, die Systeme, und dass man die billig herstellen kann und in der breiten Masse einsetzen kann. Bei Unterseeverbindungen, da wird es in der Tat schwierig. Deswegen gibt es in der Sicherheitscommunity gibt's auch noch andere Ansätze, eben auch auf mathematischen Verfahren, neue Verschlüsselungsansätze zu erzeugen. Die sind aber alle auf mathematischen Verfahren basiert und die können auch unter Umständen durch einen geschickten Algorithmus geknackt werden. Dort läuft auch parallel noch eine Standardisierung, aber da sind auch schon einige Verfahren als unsicher herausgefallen. Es gibt ein paar, die sind noch sicher. Und es wird vermutlich ein paralleles Ausrollen von beiden Ansätzen geben. Das heißt, einen quantenbasierten Schlüsselaustausch und einen klassischen, auf mathematischen Verfahren basierenden, sodass man die doppelte Sicherheit einfach hat.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.